Ja, guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen, allesamt. Ich habe so, als ich vorher gehört habe, was die Dominos so bewegt, habe so gedacht, es gibt eigentlich einen Begriff, der alles zusammenfasst. Also es waren ja so drei Dinge, die da so gesagt worden sind, dass die Dominos Gebet wichtig finden und das hat was mit Vertrauen zu Gott zu tun. Und dass die Dominos Gemeinschaft wichtig finden. Und Johannes hatte mir noch gesagt, denen ist irgendwie auch wichtig, ist heute gar nicht so gesagt worden, aber dass so eine gewisse Verschwiegenheit auch untereinander da ist, dass man so in der Gruppe bespricht, dass das nicht irgendwie rumgetratscht wird. Das ist wahrscheinlich auch das Gegenstück zu dem, was sie in der Schule erleben. Also das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Vertraue ich demjenigen, der in meiner Gruppe ist. Und das hat was mit Vertrauen zu Menschen zu tun. Und was sie Dana erzählt hat bezüglich ihres Auslandsjahres, hat auch was mit Vertrauen zu tun, denn sie vertraut uns als Gemeinde, dass wir sie unterstützen. Und so habe ich gedacht, rede ich heute mal über Vertrauen, weil das das alles so zusammenfasst. Und wo ich da gerade zugeschaut habe, habe ich so gedacht, dass es immer die Gefahr gibt, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei uns Erwachsenen, dass wir eine Form leben, wo der Inhalt nicht da ist. Es kann also gut sein, dass die sozusagen formell wissen, was zu tun ist. Ne? Ja, wenn gefragt wird, ist Gebet gut? Ja, selbstverständlich ist Gebet gut. Wenn gefragt wird, ist Gemeinschaft wichtig? Ja, natürlich ist Gemeinschaft wichtig. Aber wichtig ist, dass das wirklich unsere Herzensüberzeugung ist. Dass der Inhalt der Form, die wir leben, auch als Kirche, als Gemeinde, dass das ist das Wesentliche, worum es geht. Und Vertrauen ist so ein Inhaltspunkt. Vertrauen ist eben nicht, hat nichts mit Form zu tun, sondern hat was mit Beziehung zu tun. Ich kann meine Form in meiner Gottesbeziehung sehr religiös leben, aber ob da Vertrauen da ist, das entscheidet sich letztendlich in meinem Herzen. Und genauso ist es im Vertrauen von Menschen untereinander. Das kann man nicht unbedingt sofort an der Art und Weise erkennen, sondern, ja, woran kann man das erkennen? Gar nicht so einfach, weil es ist nicht ein sichtbares Ding. Aber Vertrauen ist wichtig. Wisst ihr, wo kein Vertrauen herrscht, da herrscht was herrscht? Misstrauen. Ja, Misstrauen. Ja, gut, das ist das Erste, was mir einfällt, als Gegensatz zum Vertrauen. Ich glaube auch, Zweifel herrscht da. Argwohn. Ja, ist ein bisschen ein anderes Wort für Misstrauen. Da herrscht auch so eine Unterstellung. So, man vermutet bei dem anderen irgendwas an Motivation. Ist sich da eigentlich ziemlich sicher. Aber es ist eigentlich eine Unterstellung. Und das schafft, was schafft das? Das schafft Distanz zwischen Menschen. Und Misstrauen gegenüber Gott schafft Distanz zu Gott. Es trennt uns. Und deswegen ist Vertrauen so substanziell wichtig für unseren Glauben und für unser menschliches Miteinander. Die Bibel beschreibt, von Anfang an war es Gottes Absicht, dass er uns Menschen dazu gemacht hat, mit ihm in Beziehung zu leben. Und zwar in vertrauensvoller Beziehung. Vertrauen sollte die Grundlage sein in der Beziehung zu ihm und auch in der Beziehung zu Menschen. Und Vertrauen bedeutet ja im Grunde, ich glaube jemandem, wenn er mir etwas sagt. Ich denke nicht, na, was denkt er sich wohl sonst noch dabei? Oder hat er irgendwelche Hintergedanken? Oder könnte das vielleicht anders gemeint haben oder so kritisch. Ist der Vertrauen ist wie ein Kind, und so empfiehlt uns Jesus, zu Gott zu kommen, wie ein Kind, was erstmal vorbehaltlos einfach vertraut, erstmal davon ausgeht, das, was ihm erzählt wird, ist richtig. Wir sollen ja nicht dumm sein, das weiß ich, aber wir sollen auch nicht ständig mit Misstrauen durch die Gegend laufen. Also das ist eine Spannung, das weiß ich. Und trotzdem ist Vertrauen unglaublich wichtig. Und wenn wir letztendlich den Kampf, der in der Bibel beschrieben wird, uns anschauen, dann ist vom ersten Moment an der Widersacher Gottes, der Teufel, dabei, Vertrauen zu untergraben, Misstrauen zu streuen. Und eigentlich nur so konnte es zum Sündenfall kommen. Wir wissen, der Teufel hat Eva gefragt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass sie hier von gar keinem Baum essen dürft? Das ist erstmal eine sehr üble Frage. Weil sie unterstellt, Gott will dir sowieso was vorenthalten. Der erlaubt dir hier von gar keinem Baum zu essen. So war die Frage gestellt. Gott hat doch nicht gesagt, dass ihr hier von keinem Baum essen dürft. Und Eva sagt zu Recht, nee, so ist das nicht. So, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von einem Baum, da sollen wir nicht essen. Aber diese Fragestellung war schon verunsichernd. Sollte Gott tatsächlich sowas gesagt haben? Und der Teufel hat einen Namen. Der Name des Teufels ist unter anderem der Durcheinanderbringer. Der Durcheinanderbringer, der Verwirrung schafft. Und in dieser Frage kann man schon sehr gut diese Charaktereigenschaft des Teufels erkennen. Er will erstmal durcheinanderbringen. Und dann, nachdem Eva erklärt, was ich gerade gesagt habe, da begegnet er ihr mit einer glatten Lüge. Und da erkennen wir die zweite Charaktereigenschaft des Teufels. Er ist der Vater der Lüge, deswegen wird er so genannt. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott. Er kennt Gutes und Böses. Keinesfalls werdet ihr sterben. Das ist ja mal eine glatte Lüge. Also Gott hat keine Angst davor gehabt, dass wir werden wie er. Das war überhaupt nicht sein Problem. Der Teufel hat also der Eva was vorgelogen. Und dann hat er im Grunde diesen Samen gelegt, der dazu führte, dass sie in die Falle getappt ist. Nämlich dieser Anreiz, zu denken, man könnte sein wie Gott. Und das wäre irgendwie gut und böse unterscheiden zu können. Dafür war der Mensch eigentlich gar nicht gemacht. Und so hat er sie in die Falle gelockt. Und dieses Vorgehen von Verunsichern, Durcheinanderbringen und Lügen, das ist bis heute da. Und sein Ziel ist immer Beziehungszerstörung durch Vertrauensverlust. Also Eva hat dann plötzlich irgendwie gedacht, ich muss mal darüber nachdenken, ob der nicht recht hat. Wem schenke ich mein Gehör? Das ist die große Frage. Wem höre ich zu? Wem schenke ich mein Gehör? Wem schenkt ihr euer Gehör in der Schule? Wenn einer blöd über euch redet, schenkt ihr dem euer Gehör? Tut es nicht. Tut es nicht, weil Gott anders über euch denkt. Oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Wo hören wir hin? Wir stehen dauernd in diesem Kampf um das Vertrauen. Und das ist das Thema. Und ich hoffe, dass das vernünftig übersetzt ist, wie immer. Also das ist mein Thema, der Kampf um Vertrauen. Wir stehen dauernd in diesem Kampf um Vertrauen und das System ist das, dass wir etwas hören, wo wir es unterscheiden müssen, ist das richtig oder ist das falsch? Ist das in Gottes Willen, ist das in Gottes Sicht oder ist es von woanders her? Habe ich ein falsches Bild, habe ich ein richtiges Bild? Wir müssen das unterscheiden. Und wenn wir das unterscheiden, dann können wir uns entscheiden zu sagen, ich wehre mich dagegen, und das ist der Kampf, oder ich folge dem, ich glaube dem, ich setze da mein Vertrauen hinein. Aber genau dort liegt der Kampf. Und ich möchte nicht nur euch Dominus, sondern ich möchte uns allen heute eine Waffe zeigen, die Gott uns gegeben hat, um in diesem Kampf zu gewinnen. Oder will hier jemand nicht gewinnen? Wir kämpfen, wir sind in diesem Kampf um das Vertrauen. Der Teufel ist nach wie vor immer dabei, uns Misstrauen irgendwie unterzuschieben, Menschen gegenüber, Gott gegenüber. Wie können wir uns dagegen wehren? Im Gegenteil, wie können wir da sogar siegreich daraus hervorgehen? Welche Waffe gibt uns Gott? Ich habe lange gedacht, kämpfen müssen ist doof. Kämpfen müssen strengt an. Macht man nicht gern. Ist doch lieber auf der Couch liegen, ist doch schöner, oder? Nicht kämpfen müssen, nein, bitte nicht mehr kämpfen müssen. Ich muss euch leider da eine schlechte Nachricht bringen. Gepaart mit einer guten Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir werden in diesem Leben kämpfen müssen bis zu unserem letzten Atemzug. Die gute Nachricht ist, wir sind dazu berufen, diesen Kampf zu gewinnen. Weil Jesus für uns die Voraussetzungen geschaffen hat. Und es ist dieser inwendige Kampf. Und der Paulus sagt dem Timotheus in den Briefen, spricht er oft von diesem Kampf, er ermutigt ihn und sagt, kämpfe diesen Kampf des Glaubens. Oder man könnte auch sagen, kämpfe diesen Kampf des Vertrauens. Sei dir bewusst, dass du immer wieder ins Misstrauen geführt werden sollst. Sei dir das bewusst und kämpfe den Kampf des Vertrauens. Und an einer anderen Stelle sagt er, ich habe diesen Kampf gekämpft. Ich habe diesen Lauf vollendet. Ich habe mein Vertrauen bewahrt. Ja? Also es ist ein Kampf, der findet in uns statt. Der hat nichts mit Formen zu tun, sondern der hat es mit unserem Herzen und mit unserem Denken und mit unserem Fühlen zu tun. Wie kämpft man gegen einen inwendigen Feind? Wie macht man das? Und was ist die Waffe, die Gott uns gegeben hat? Ich möchte euch mal eine Bibelstelle vorlesen. Da heißt es, denn obwohl wir als Menschen leben, kämpfen wir nicht mit menschlichen Mitteln. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern sie sind mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Und so zerstören wir Gedankengebäude und jedes Argument, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen. Der Paulus nimmt hier ein Bild von einer Festung und wendet das an auf unsere Gedanken. Und er sagt, Gedanken können manchmal so fest sein, wie eine Festung, die aus einer dicken Mauer besteht und die man gar nicht erobern kann, die fast unzerstörbar ist. Solch eine Festung. Und unsere Gedanken sind manchmal wie diese Festungen. Und wenn unsere Gedanken aus Lügen bestehen und solche Festungen sind, dann muss es irgendeinen Weg geben, diese Gedankenfestung zu zerstören. Und er sagt, genau darum geht es. Es geht darum, dass wir einen Kampf gegen falsches Denken kämpfen. Und er sagt, viele versuchen das ja. Wir versuchen das ja irgendwie alle. Wir wollen ja alle irgendwie einigermaßen richtig durchs Leben gehen. Aber er sagt, diesen Kampf, der das Vertrauen untergräbt, können wir nicht gewinnen mit menschlichen Mitteln. Sondern er sagt, wir kämpfen mit Mitteln, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir scheitern bei diesen Dingen und uns belügen lassen, dann hat es oft damit zu tun, dass wir mit menschlichen Mitteln versuchen zu kämpfen. Aber er sagt hier, Gott hat uns Waffen des Kampfes gegeben, die sind mächtig durch Gott und die können diese Festung zerstören. Und da soll es ein bisschen drum gehen. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, darauf aufzupassen, wo wir hinhören. Und wenn, prinzipiell, wenn einer anfängt, schlecht über Menschen zu reden, dem kein Gehör schenken. Schenkt dem kein Gehör, denn Gott liebt die Menschen. Gott schätzt jeden Menschen, das kann noch so ein Schurke sein. Gott möchte jeden Menschen in die Gemeinschaft zu sich ziehen. Und wenn wir unser Herz vergiften lassen durch Menschenmeinungen über andere Menschen, der ist aber schlecht oder der ist aber übel oder so, wenn wir uns unser Herz vergiften lassen, wenn wir anfangen, solche Dinge zu glauben, sind wir nicht in der Absicht Gottes unterwegs. Wir müssen da aufpassen. Und deswegen schenkt euer Ohr nicht Menschen, die schlecht über andere Menschen reden. Hier steht auch, dass es um Gedankengebäude geht. Das ist ja, hat ja auch was mit Logik zu tun. Ich habe das mal so formuliert. Nicht derjenige oder diejenige ist im Recht, der richtig und logisch argumentiert. Sondern Gott ist immer im Recht. Gott hat immer Recht. Gott liegt immer richtig. Und dieser Kampf funktioniert nur, indem wir uns auf diese Sicht Gottes hin orientieren. Und nicht auf unser eigenes, ja, das ist ja logisch, ja, das ist ja klar, das ist ja irgendwie klar, selbstverständlich. Sondern wir nehmen unsere Gedanken und bringen sie unter den Gehorsam Christi. Ja, alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, wird hier beschrieben, ist ein Gedankengebäude. Was ist denn das, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt? Das ist alles, was sich gegen seine Wesensart erhebt. Wenn wir nämlich anfangen, an Gott zu zweifeln, dass er uns liebt, wenn wir anfangen, an Gott zu zweifeln, dass er uns nah ist, wenn wir anfangen, an Gott zu zweifeln, dass er unsere Hilfe ist, unser Versorger, all das, was die Bibel beschreibt über Gott in seinem Wesen, wenn wir da anfangen, in Fragestellungen dran zu gehen, dann wird dieses Misstrauen gefördert, dann wird es untergraben. Und dann ist das etwas, was sich gegen die Erkenntnis Gottes stellt. Das Zweite ist, sich gegen die Erkenntnis Gottes zu erheben, ist gegen die Absichten Gottes sich zu erheben. Also zum Beispiel diese Güte, die Gnade, die Barmherzigkeit, die Gott mit Menschen hat und demzufolge, welches Menschenbild Gott hat, welches Bild er von uns Menschen hat. Wenn wir da Lügen reinfließen lassen, dann erhebt sich das auch gegen die Erkenntnis Gottes. Unsere Gedanken, und wir sollen diese Gedanken gefangen nehmen, wir sollen herrschen über unser Denken. Aber welches sind jetzt die Mittel, die Gott uns gibt? Da gucken wir mal eben hier. Da heißt es in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Unterscheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. So, jetzt sagt der Paulus, oder wer immer den Hebräerbrief geschrieben hat, ich vermute, es war der Paulus, so von der Machart her, dass Gottes Wort, die Bibel, etwas ist wie ein Schwert, ganz scharf. Und es trennt sehr stark richtig von falsch. Alle diese Worte, wo man Un vorschreiben kann, trennt das Wort das Un ab. Unheilig. Das Wort macht heilig raus. Unbarmherzig. Unglaublich. Also all diese Worte, das Wort schneidet durch, unterscheidet zwischen Seele und Geist und ist ein Richter unserer Gedanken und unseres Herzens und der Gesinnung unseres Herzens. Das heißt also, diese Waffe, die Gott uns gibt, ist sein Wort. So, bin ich gut gewappnet, wenn ich nicht in seinem Wort lese? Logischerweise dann nicht so gut. Sondern gewappnet in diesem geistlichen Kampf bin ich dann, wenn ich mich im Wort Gottes bewege. Wenn ich das lese, wenn ich sensibel dafür bin, welche Wesenszüge Gottes dadurch transportiert werden. Wenn ich mich davon beeindrucken lasse, wie Gott Menschen sieht, die ihn kennen und die ihn nicht kennen. Wenn ich das an mein Herz ranlasse, dann habe ich ein starkes Fundament und dann habe ich einen Richter meiner Gesinnung in mir. Wenn dieses Wort in mir ist, habe ich diesen Richter in mir. Und ich habe die Möglichkeit plötzlich, und das sind eben nicht menschliche Mittel, sondern geistliche Mittel, schnell zu erkennen, das ist aber der Holzweg. Hier geht's falsch lang. Das klingt zwar logisch, aber es ist eigentlich nur eine Halbwahrheit und dadurch schwierig oder schlecht. So, dass man wirklich unterscheiden kann. Dafür hat Gott uns sein Wort gegeben. So, ich glaube, die Initiative liegt nicht bei uns, weil es heißt, wir haben es am Anfang gelesen, es ist unser Kampf. Ja? Wir sollen diesen Kampf kämpfen. Aber die Waffe, die Gott uns gibt, ist sein Wort, es ist die Wahrheit. Und Gottes Wort richtet sich nicht vorrangig gegen uns, sondern es richtet sich für uns. Es ist für uns. Ich glaube, die größten Zweifel, die an Gott herrschen, ist, dass Gott so ein Erbsenzähler ist. So einer ist, der da sitzt und nur darauf wartet, dass wir Fehler machen. So ein Gott, der eigentlich mit uns gar nichts zu tun haben will. Dem wir eigentlich lästig sind. Wisst ihr, so ein Gottesbild, so ein verfälschtes, belogenes Gottesbild oder verlogenes Gottesbild schafft nicht gerade Beziehung zu Gott, oder? Im Gegenteil, also ich finde das schwierig, mit einem Gott nahe zu sein, von dem ich nicht glaube, dass er mich total annimmt, wie ich bin und weiß, mit meinen Fehlern umzugehen und einen guten Plan für mein Leben hat. Dem vertraue ich doch. Aber jemanden, wenn ich ein Bild von Gott im Kopf habe, wo ich denke, ja, jetzt sitzt er da oben und wartet, dass ich einen Fehler mache, oder steht da mit seinem Stift und schreibt sich alles auf, was ich verkehrt mache, dann ist das schwierig mit einer Beziehung, einer liebevollen Beziehung. So, aber genau das wollen, genau das soll in unseren Gedanken und in unseren Herzen passieren, dass wir dieses Misstrauen bekommen. So, jetzt habe ich mal so vier Gruppen rausgezogen, wo ich dachte, ich stelle einfach mal die Frage, wie wir da mit Gottes Wort drangehen. Ich möchte mal die Singles in unserer Gemeinde ansprechen, die vielleicht in einem Kampf um Partnerschaft stehen oder standen oder schon lange stehen und wo Gott was reinspricht. Da sagt er zum Beispiel, trachte zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und ich möchte uns fragen, oder die Singles fragen, habt ihr nach Gottes Meinung gefragt, wenn ihr in diesem Thema unterwegs wart, und habt ihr daraufhin mal die Bibel durchforscht? Ich will nicht sagen, dass dann immer eine Antwort kommt, aber ich glaube, dass Gott einem von Gott her kommt schon, glaube ich, eine Antwort. Ist nicht immer die Frage, ob wir die hören wollen oder nicht. Aber ich glaube, dass Gott für uns immer Frieden vorbereitet hat. Eine Art Antwort, die sich in Frieden zeigt. Das heißt, wenn wir ihn wirklich suchen, in seinem Wort, im Gebet, dann werden wir irgendeine Art von Reaktion von Gott bekommen. Definitiv. Weil das hat er versprochen. Wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen. So, die Teenies. Ich weiß, und das habt ihr nicht zuletzt gerade erzählt, dass auch diese Herausforderung und diese Härte in der Schule eine andere ist und dieser Konkurrenzkampf und dieses, man muss irgendwas darstellen und so weiter. In dieser Kampf um Anerkennung, wer ist der Coolste, was weiß ich. Und da sagt zum Beispiel der Paulus an einer Stelle, und wenn man das in seinem Herzen hat, als ein Wort von Gott, dann glaube ich, kann man da sehr viel relaxter damit umgehen. Mir ist es das Geringste, mich von anderen beurteilen zu lassen. Sagt der Paulus, stellt sich hin und sagt, mir ist es das Geringste, mich von anderen beurteilen zu lassen. Das heißt, die Meinung, wie die anderen über mich denken, ist mir nicht so wichtig. Mir ist wichtig, wie Gott über mich denkt. Und das ist mein Tipp und mein Hinweis. Habt ihr mal je nach Gottes Meinung da gefragt und die Bibel daraufhin durchforscht, wie Gott über euch denkt? Und ihr werdet in dieser Herausforderung, im Vergleichsdenken mit anderen, werdet ihr gewappnet sein. Ihr habt was in der Hand, wie ein Schwert, was unterscheiden kann. Ihr Eltern, Kampf in Erziehungsfragen. Da gibt es ja manchmal die Sachen, dass man so nicht genau weiß, ne? Strafe oder nicht Strafe, reglementieren oder nicht reglementieren. Haben wir daraufhin mal in die Bibel geguckt und uns da die Antworten gesucht? Gut, die einen lesen das daraus, die anderen lesen das daraus. Aber was kommt vom Wesen Gottes rüber, was Erziehung zum Beispiel anbetrifft? Wie erzieht Gott uns zum Beispiel? Können wir das übertragen auf die Erziehung unserer Kinder? Haben wir daraufhin je die Bibel genommen? Das ist die Frage. Oder gucken wir im Internet, wie erziehe ich meine Kinder? Oder fragen irgendwelche Leute, was nicht schlecht ist, aber das ist alles menschlich. Was Gott aber sagt, er möchte, dass unser Denken verändert wird durch Dinge, die er uns geben will. Durch sein Wort, durch die Wahrheit. Dass auch Lügen, auch im Bereich der Erziehung, entlarvt und geändert werden. Und Wahrheit hineinkommt. Oder die Älteren bei uns in der Gemeinde. Ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass da manchmal irgendwann im Alter so dieser Gedanke der, ja, was habe ich denn hier noch zu sagen? Oder die Jungen machen das schon. Oder ich bin nicht mehr so wichtig. So, meine Zeit ist vorbei, so ungefähr. Ich glaube, dass Gott das ganz anders sieht. Abraham war 75 Jahre alt, als Gott ihm das erste Mal gesagt hat, dass er ihm so einen großen Volk machen will. Hallo? Echt, in euch steckt was, vergrabt es nicht. Bringt es mit ein, ist total wichtig. Wir brauchen jeden hier in der Gemeinde und Gott sieht das vor allen Dingen auch so. Und er sagt, es ist nicht gut, seine Talente zu vergraben. Und Alter sollte schon gar kein Grund dafür sein, zu sagen, ach nee. So. Sondern, ich glaube, Lebensfrische hat auch ganz viel damit zu tun, bis zum Schluss zu glauben, dass Gott einen gebrauchen kann. Ja. Also, haben wir da je nach Gottes Meinung gefragt und in der Bibel danach gesucht? Also, wenn wir geistlich kämpfen wollen, dann müssen wir Gottes Ansichten wichtiger nehmen als unsere eigenen Ansichten oder die Ansichten, die andere uns sagen. Deswegen die Frage, wo hören wir hin? Wo hören wir hin? Hören wir auf Gott? Oder hören wir auf unsere eigenen Gedanken? Oder hören wir auf Menschen zuallererst? Der Paulus hat dem Timotheus mal was Schönes geschrieben, das zeige ich euch mal und lese ich euch vor. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, auf dass du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen haben und so, was den Glauben anbetrifft, Schiffbruch erlitten haben. Also der Paulus, wieder an den Timotheus, spricht vom guten Kampf des Glaubens. Und er sagt, über dich sind Sachen gesagt worden. Weissagen, Worte von Gott sind über dich gesagt worden. Was soll er damit machen? Durch sie sollst du den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Du sollst dein Vertrauen bewahren, indem du dich erinnerst, was über dich gesagt worden ist. Und das sind sowohl Worte aus der Bibel, als auch Worte, die Gott Menschen gegeben hat, die zugesprochen worden sind. Und was soll bewahrt werden? Glauben soll bewahrt werden und ein gutes Gewissen. Und das sagt Gott zu uns in irgendeiner Art und Weise, also zu jedem zu uns. Wir sollen ihm einfach mehr Gehör schenken als diesen destruktiven, zweifelnden Stimmen. Das gilt eben nicht nur für die Dominos, sondern es gilt eben für uns alle. Wir sollten auch glauben, dass Gott uns dazu gebrauchen will, uns gegenseitig stark zu sprechen. Noch ein Tipp. Wenn du jemanden in der Gemeinde begegnet und ihr kommt so ins Gespräch und es wird ein bisschen tiefer und der fängt an, über seine Schlechtigkeiten zu reden, dann sag nicht, jo, du hast recht, sondern sag mal, Gott denkt anders über dich. Du musst dir das nicht oft genug sagen, wie schlecht du bist, dann glaubst du das nämlich. Fang mal an, dir zuzusprechen, was Gott über dich sagt. Das tut vielleicht am Anfang sogar weh. Oder es fühlt sich an wie Heuchelei oder wie passt nicht zusammen. Aber es bleibt so. Gott denkt positiv über dich. Es bleibt so, egal wie du über dich denkst. Gott denkt positiv über dich. Der liebt dich, der will Gemeinschaft mit dir haben. Ohne Wenn und Aber. Der ist dann nicht mit allem einverstanden, was du tust oder sagst. Das ist eine andere Geschichte. Aber dich als Person, du bist uneingeschränkt geliebt von Gott. Also, lasst uns da auch gegenseitig ruhig in die Parade fahren und korrigieren und sagen, rede nicht so über dich. Weil das stimmt nicht. Ich erlebe dich auch anders. Ich erlebe dich anders, als du dich selber siehst. Lass dir das mal zusprechen. Das wäre so schön, wenn wir uns da gegenseitig in der Gemeinde ermutigen und aufbauen. Ich glaube, das ist Gottes Wille für uns. So, ich hoffe, wir kämpfen alle diesen guten Kampf ums Vertrauen, und zwar genau mit den Mitteln, die Gott uns gegeben hat. Und wir kämpfen auch. Ich hoffe, wir kämpfen auch. Und sitzen nicht irgendwo im Liegestuhl und denken, Gott macht das für uns. Nein, wir müssen kämpfen. Tut mir leid, das muss ich auch sagen. Wir müssen kämpfen. Raus aus der Komfortzone, sich bewusst sein, worum es geht. Und trotzdem zu wissen, Gott hat einen Frieden für uns vorbereitet und auch eine Entspannung für uns vorbereitet und einen Sabbat für uns vorbereitet, der in diesem Kampf trotzdem realisiert werden kann. Also in den guten Kampf des Glaubens zu treten, heißt nicht jeden Tag da tschak, 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 irgendwie so, sondern der Friede Gottes, der all unseren Verstand übersteigt, der erfüllt ja unsere Herzen trotzdem. Und macht uns auch sicher und auch gewisse Gelassenheit ist auch da, in diesem Kampf tatsächlich bestehen zu können. Aber lasst uns nicht glauben, dass wir aus diesem Kampf rausgenommen werden. Jeden Tag werden wir torpediert mit Dingen, die wir hören, mit Dingen, die wir sehen, die uns belügen wollen. Das ist einfach so. Und wir haben eine Menge an Potenzial in uns auch schon aufgebaut, was uns selbst belügt, was zum Selbstbetrug führt. Weil wir eben lange Dingen zugehört haben, die nicht richtig sind. Oft hat es was mit unserem Selbstwert zu tun. Also lasst uns diesen Kampf kämpfen. So, jetzt ist es ja so, dass Kampf immer so eine Sache ist. So eine Sache ist. Besonders wenn sie was mit Glauben zu tun hat. Ja, wir wissen, die Glaubensargumentationen, die zum islamischen Staat geführt haben, man kommt schnell irgendwie zu der Überzeugung, ja, das ist bei Christen ganz genauso. Die fangen also an, die Bibel zu nehmen, und dann reden sie auch vom Kämpfen. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass dieser Kampf ein völlig anderer Kampf ist. Ich musste an die Stelle denken, wo Jesus gefangen genommen werden sollte. Und Petrus anfing, mit menschlichen Mitteln zu kämpfen. Das Schwert raus, tschakka. Nein, das wollen wir nicht. Und Jesus sagt, komm, pack mal wieder weg dein Schwert. Das ist okay. Ja, das ist okay, lass es sein. Kämpf nicht mit menschlichen Mitteln. Und Petrus wusste, glaube ich, überhaupt nicht, was das sollte. Aber genau darum geht es. Der Kampf, den die Bibel uns sagt, ist kein Kampf mit Menschen, sondern ein anderer Kampf. Da heißt es in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also ist nicht gegen Menschen gerichtet. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wogegen kämpfen wir denn dann? Sondern wir kämpfen gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und diese Mächte sind es genau, die uns immer infiltrieren wollen mit Zweifeln, mit Argwohn, mit Unterstellungen, mit diesen distanzschaffenden Dingen in unseren Beziehungen untereinander und vor allem zu Gott. Und gegen die kämpfen wir. Gegen die kämpfen wir. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Unser Kampf ist tatsächlich ein inwendiger Kampf. Es ist ein Kampf, der natürlich auch seine Pfeile nach außen kriegen kann. Wenn wir anfangen, schlecht zu reden über Menschen, dann findet der natürlich seine Auswirkung, dieser inwendige Kampf. Aber er ist zuvor in unserem Kopf gelaufen, ist zuvor in unserem Herzen gelaufen. Und da ist das eigentliche Schlachtfeld. Also wir wollen nicht gegen Menschen kämpfen, sondern wir wollen den Kampf, des guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und wir wissen, wer unser Gegner ist. Das ist eben nicht der Mensch, das ist nicht Gott, sondern es ist der Widersacher, der von Anfang an uns ins Zweifeln bringen wollte. So, ich fasse mal zusammen auch für euch, die ihr euch Gedanken gemacht habt über Gebet, über Gemeinschaft und dieses Vertrautheit oder so aufpassen, dass man nicht irgendwie was weitererzählt oder so. Das ist ja sehr gemeinschaftsfordernd. Und das sind wirklich Dinge, die Vertrauen ausdrücken. Einerseits zu Gott im Gebet, andererseits in der Gemeinschaft zu Menschen. Meine Ermutigung an uns alle ist, diesen Kampf des Glaubens anzunehmen und zu kämpfen. Und ihn nicht mit Mitteln zu kämpfen, die menschlich sind, sondern mit den Mitteln zu kämpfen, die Gott uns gegeben hat. Und das sind eigentlich zwei Dinge. Das ist Gebet und das ist sein Wort. Ja? Ist leider so schlicht. Manchmal hätten wir es ja gerne ein bisschen komplizierter. Dann hätten wir eine bessere Ausrede, wieso es nicht so klappt. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Es ist einfach nur Gebet und das Wort Gottes.